Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Wir sind mitten im Sommer und das ist unsere Folge 19 und heute wird's ziemlich staatstragend und nicht weniger bayerisch, denn heute haben wir gleich mehrere Ministerpräsidenten bei uns in unserem engen Studio im Paulaner im Tal in Herrschaftszeiten. Was hier los ist, unfassbar, wie viel Staatslimousinen da vorgefahren sind draußen im Tal. Und wir, das sind natürlich wieder Taufik Kalil.
Und meine Wenigkeit, Ralf Exel, ja, und ein Mann, der seit über 30 Jahren den Politikern ganz genau, ich sage jetzt mal, auf die Lippen schaut. Er macht Schlagzeilen als Edmund Stoiber, ist inzwischen aber mindestens deutschlandweit bekannt als Markus Söder, als Horst Seehofer, als Günther Beckstein, als Hubert Aiwanger. Und da kommen noch ein paar dazu. Er tritt in vielen Fernsehsendungen auf, hat erfolgreiche Bühnenprogramme und schreibt auch noch Bücher. Wir sagen herzlich willkommen, Wolfgang Krebs.
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, und ich freue mich auch, ja. Und der Seehofer freut sich auch. Servus miteinander.
Servus, schön, dass also, das ist schon mal Vorgeschmack auf das, was uns die nächste Stunde hoffentlich hier erwartet. Wolfgang, Markus, Edmund, wer auch immer, ich weiß gar nicht, mit wem ich gerade rede. Wir machen am Anfang immer etwas, das nennt sich Hopp oder Top. Wir nennen zwei Begriffe Und du entscheidest dich einfach für den einen oder den anderen. Und wenn es magst, erklärst du noch ein bisschen, warum dir das eine lieber ist als das andere. Mhm. Erster Begriff wäre Bühne oder TV-Studio.
Auf jeden Fall Bühne, weil Bühne ist immer ein bisschen einfacher. TV-Studio muss man immer vorher mit dem Redakteur reden und da kann manchmal das ein oder andere rausfliegen, was man total lustig findet. Und auf der Bühne kann man sich ausprobieren und das Publikum, das hat man ja heute, wir sind ja mehr oder weniger fahrendes Volk und morgen hast du wieder anderes Publikum. Das heißt, du kannst mal in Waldsassen was ausprobieren und am nächsten Tag bin ich vielleicht in Traunstein und in Traunstein funktioniert das vielleicht dann schon wieder anders, weil ich das rausgeschmissen habe, weil ich selber eingesehen habe.
Aber sag mal, ist das so, Bayern ist groß, es gibt auch politisch hier und da so ein bisschen Unterschiede, funktionieren die Ministerpräsidenten, deine Figuren in allen Regionen gleich oder muss man da regional ein bisschen anpassen? Denn wir haben ja den Frankensöder und den Edmund aus Wolfratshausen.
Und früher den Günther Beckstein, der ja auch ab und zu dabei war. Also es ist tatsächlich so, dass ich ein halber Franke bin. Mein Vater ist ja Oberfranke, meine Mutter Oberbayerin und daraus bin ich entstanden quasi. Und deswegen von der Chromosomenzahl bin ich ja dann mehr männlich, also meinem Vater nachkommend. Und dann bin ich also mehr Franke, aber geboren in Oberbayern. Das ist irre. Aber deswegen, ich merke einfach, ich komme mit den Franken gut zurecht. Nicht alle meine Kollegen schaffen das. Und ich habe einfach die besondere Freude, in Franken auch aufzutreten und merke, dass da zum Beispiel der Söder natürlich super funktioniert.
Ja. Und in Niederbayern mehr der Hubert Aiwanger.
In Niederbayern der Hubert Aiwanger. Aber es gibt auch Regionen, da fühlen sich die Niederbayern ein bisschen verarscht mit ihrem Hubert Aiwanger. Aber ich übertreibe es eigentlich nicht mehr. Ich schaue, dass ich das ein bisschen...
Zum nächste Frage, aber da nehme ich nur zwei raus, mit denen du, glaube ich, am meisten Erfolg hattest und hast. Söder oder Stoiber?
In dem Fall eher der Stoiber und zwar deswegen, weil er mittlerweile als Elder Statesman gilt und einfach sagen kann, was er will zu jedem Thema. Beim Söder haben die Leute immer auch den echten Söder im Vergleich und dann sagen die, ja, aber der Söder, der gefällt mir ja nicht und dann vermischt sich das so, wohingegen der Stoiber so weit weg ist, dass man einfach sagt, ja, den haben viele noch erlebt und da können viele was anfangen mit 10 Minuten und Garten hinrichten und Blumen hinrichten und so, aber es ist einfach leichter. Also ich glaube, das ist mit dem Stoiber mir dann lieber, wobei ich durchaus auch gewisse Sympathien für Markus Söder empfinde. Das muss man, weil sonst kann man die Rolle nicht spielen.
Bist du einer, der gern unterwegs ist oder lieber daheim?
Immer schon gern unterwegs, weil ich früher im Außendienst gearbeitet habe. Ich habe früher Fernsehwerbung vermarktet für ProSieben Sat.1 und dann später für RTL 2 und das Außendienst sein. Und dort, da habe ich eigentlich meinen Job so richtig gelernt. Also ich bin eigentlich Industrieschauspieler, wenn man so möchte, weil da musstest du ja auch was weiß ich bei RTL 2 Big Brother verkaufen, auch wenn dir die Sendung gar nicht gefallen hat. Aber du hast da trotzdem gedacht, ja, also du musst halt irgendwas einfallen lassen. So von dem her ist das unterwegs sein und neue Städte kennenlernen eigentlich immer so das, was ich habe. Aber ich bin auch gern zu Hause, ich hab's auch schön.
Und jetzt habe ich was ganz Spezielles. München oder, Achtung, Untergams, Koben, Zeiss, Gruben, Gern, Haferl, Verdimmering.
Wow, das hast du super hingebracht, yes. Ralf. Also ist wirklich, wie lange hast du geübt, dass du
sagst du nochmal?
Untergams, Koben, Zeiss, Gruben, Gern, Haferl, Verdimmering, genau. Wobei wir jetzt immer drüber streiten, heißt es Gern, Haferl oder Gern, Haferl, aber das ist ja dann nur für Buchsachen entscheidend. Also ich bin dann auf jeden Fall lieber in Untergamskow im Zeissclub in Germhafer verdient. Ich habe es heute wieder gedacht, hierher zu fahren in das Podcaststudio. Also wenn Sie zuhören und sich heute überlegen, soll ich nach München fahren oder nicht, lassen Sie es bleiben. Bleiben Sie einfach zu Hause. Es ist einfach, es macht in diese Stadt reinfahren mit dem Auto, wenn man muss. Also bei mir ist ja immer das Problem, ich habe ja immer was dabei und habe ja immer meine Ministerpräsidenten häufig dabei und habe danach nochmal nach so einem Termin nochmal einen Termin, sonst würde ich ja mit dem Zug herkommen. Aber wenn du da vom Land kommst und musst sowas machen, das ist ein Albtraum, weil du fährst eigentlich, man fährt von Kaufbeuren aus, sagen wir mal, also maximal in der Dreiviertelstunde ist man vor den Toren Münchens und dann fährt man noch am mittleren Ring und dann geht's los. Der Engpass ist der letzte Weg, den ich habe. Ich habe das auch öfter, weil ich beim Münchner Kirchenradio einen Podcast habe selber. Und dann, wenn du bist du in diesem Parkhaus Stachus, bist du da drunten bist mit deinem Auto. Und ich muss das nur, weil jetzt sagen natürlich Leute, ja, wieso fährt er nicht mit dem Lastenrad? Erstens geht das von Kaufbeuren nicht, mit dem Zug auch nicht, weil der ist absolut unzuverlässig. Da komme ich lieber mit dem Auto zu spät. Das kann man nicht machen, ich kann ja immer nicht dann später arbeiten anfangen, sondern wenn wir anfangen, um 11 Uhr den Podcast zu machen, dann sollte man um 11 Uhr da sein. Ich bin halt 20 Minuten zu spät. Also aus diesem Thema heraus muss ich sagen und aus dieser Erfahrung heraus denke ich mir so, es macht keinen Sinn, 2 Stunden lang im Auto zu sitzen oder in dem Fall heute auf dem Motorrad, um da reinzukommen.
Aber wir müssen das Untergamskoben, Zeissgruben, Gernhafer, Verdimmering mal kurz erklären. Das ist nämlich ein Ort, natürlich ein fiktiver deines Bühnenprogramms.
Ja, das ist ich habe halt irgendwann eine Bühnenfigur erfunden, die heißt Schorsch Scheberl. Und der Schorsch Scheberl ist Vorsitzender von allen 30 Vereinen in Untergamskow, Zeissgruben, Germhafer, Verdimmering. Gell? Also das ist wirklich Faschingsverein, Fußballverein, Fischereiverein, Veteranenverein, das war jetzt einmal das.
Freiwillige Feuerwehr.
Genau, Freiwillige Feuerwehr, genau. Also, und
von allen Parteien wahrscheinlich auch.
Und von allen Parteien, und er hat natürlich also große Macht und Einfluss in seinem Ort und diese Dorfwelt und die Schlauheit. Also das ist jetzt keiner, der jetzt einfach so ein Boomer ist und dann so sich normal verhält, sondern nein, er sagt auch zum Beispiel im Pride Month, hat er gesagt, ein ganzer Monat, wo man drauf stolz sein kann, und hat also ganz stolz vor seiner Regenbogenflagge, die er jetzt gehisst hat in seinem Ort, weil wir sind mal stolz auf alles und das Einzige, was bei uns nicht geht, und da sind wir selber rassistisch, ist Kartoffelsalat mit Mayonnaise. So ungefähr so. Und man kann es auch mal auf eine lustige Art und Weise sehen, weil wir uns ja alle gerade die Köpfe einschlagen, da ist es eine ganz gute Figur, um mal ein bisschen so ja, die Vernunft walten zu lassen.
Einen haben wir noch, Hopp oder Top, Hund oder Huhn?
Wow, das ist echt eine schwierige Frage. Also, also eher eine Beziehung aufnehmen tust du dann schon zum Hund, und der Hund versteht dich auch. Ein Huhn hat schon eigentlich eine Hauptaufgabe, für die es gezüchtet worden ist, nämlich Eier zu legen. Und deswegen ist es echt ein schönes Nutztier. Es macht auch Spaß mit den Hühnern. Aber
wie viele Hühner hast du? Oder?
Jetzt momentan gerade keine, weil ich leider im Stall ist ein Marder reingekommen und hat alle 7 Hühner gleichzeitig getötet. Also das ist leider ganz grau. Oh Gott, aber da war Triggerwarnung vorher. Das war ganz, ganz schlimm. Und jetzt habe ich den Stall noch einmal abgesichert, noch mal weiter. Also das Freigehege da, es ist also jetzt wirklich umzäunt und umgittert von allen Seiten, dass weder der Hühnerhabicht noch sonst irgendjemand reinkommen kann. Jetzt probieren wir es dann noch mal Mitte August.
Weil das war die Frage, nämlich die Hörer werden fragen, was wollen die zwei mit Hund oder Huhn? Du hast einen Hund, den du abgöttisch liebst, aber du hast eben auch Hühner, und man kann das auch sehen bei den Kollegen mit den Lebenslinien, wie du dich da drum kümmerst und die pflegst und so weiter. Das ist ja eine tolle Verbindung.
Ja, aber leider sind die Hühner, die da alle zu sehen sind, alle nicht mehr.
Aber hatten die Namen? Hießen die zum Beispiel hießen die Söder? Und
Nee, das wäre aber eine gute Idee für die nächste Runde, weil die sind immer alle dieselbe Farbe. Also ich versuche dieselbe Farbe zu kriegen, in dem Fall braune Hühner, weil die also jetzt im neuen Schwung, weil die Weißen gegen die Braunen waren. Also das war wirklich wie so eine Mannschaft, und die Weißen sind aggressiver. Ja, also es gibt so eine tierrasse-typische Angelegenheit.
Oha. Ja. Mhm. Also die Weißen sehen die Braunen und gehen auf die los?
Ja, oder? Die gehen auf die los dann. Ja, weil ich habe keinen Hahn und der Hahn würde da schlichten, aber einen Hahn brauchst du eigentlich, wenn du 100 Hühner oder auf jeden Fall mehr Hühner hast, weil der rammelt die einfach zusammen, darf man das aber so sagen, der hat keine Federn
mehr. Dem ist Wurststoff weiß oder braun.
Egal. Kikriki,
und der geht da los. Das ist ja logisch heute.
Ihr seid ja auch Sport, also da gehört das ja alles dazu, da gehört das Leben dazu.
Genau. Jetzt wollen wir doch mal jeder kennt dich momentan natürlich. Und ich habe wieder fast die Frage vergessen. Wieder mal. Schau, er zeigt drauf, da taufe ich. Bitte, it's up to you.
Wolfgang, wir fragen jeden unserer Gäste, und heute haben wir ja gleich mehrere da, geschmeidig. Was bedeutet geschmeidig für dich oder für den Ministerpräsidenten oder für den Stoiber?
Also das ist ja vollkommen klar. Geschmeidig bedeutet für mich, wenn meine Katrin, meine Karin, also meine Muschi, wenn meine Frau mir Honig um den Dings also herumschmiert, wenn sie meinen, was ich habe, das wollen wir gar nicht so ganz genau wissen. Also geschmeidig ist natürlich fränkisch, das ist ja klar, weil wir Franken sind natürlich am geschmeidigsten. Das kann man so nicht sagen. Wir Niederbayern sind am geschmeidigsten, meine Damen und Herren. Geschmeidig heißt einfach, wenn was locker läuft und wenn man was schafft. So wie ich immer was geschafft habe. Zum Beispiel mein Schulabschluss. Das ist geschmeidig gelaufen. Oder damals auch diese eine Geschichte da mit meinem Bruder. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Und für dich selber?
Geschmeidig ist einfach, wenn was gut geht. Also wenn man irgendwie leichtsam oder ja, bei uns im Allgäu sagt man leichtsam, wenn man so leicht irgendwie etwas erledigen kann, das ist geschmeidig gegangen. Das ist gut gegangen oder es ist locker gegangen vielleicht sogar. Für mich ein Synonym, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also ihr seid ja
jeder hat da ganz eine andere Interpretation. Ja? Das ist spannend, weil jeder erklärt es ganz, ganz anders. Zum Beispiel Philipp Lahm neulich hat gesagt, das WM-Finale 14 war für ihn geschmeidig.
Ja.
Mit dem 1-0, das war für ihn geschmeidig. Jeder hat ein bisschen was anderes.
Das Spiel gegen Brasilien, das 7-1, das war nicht geschmeidig, das war gewaltig, hat er gesagt.
Ja, gewaltig gleich. Das ist ja klar. Ich meine, vom Ergebnis her klingt das ja schon so spannend.
Genau. Aber so ganz geschmeidig war dein Weg zunächst mal zu dem, was du jetzt machst, wo dich ja alle kennen als Ministerpräsidenten, zunächst mal nicht.
Nee.
Was viele vielleicht wundert und mich auch, wenn man sich so ein bisschen informiert über dich, dass du eigentlich ein sehr schüchternes Kind warst.
Ja, ich bin nach wie vor von der Grundstimmung eher etwas zurückhaltend und schüchtern. Das sieht man mir immer nicht so an, aber es ist tatsächlich so, dass ich immer so mir erst überlege, so will ich da jetzt überhaupt rein oder nicht. Aber nicht, dass ich Sorge habe davor, sondern ich gehe heute auf Leute zu und ich habe diese Erfahrung ganz gut, weil ich heute Leute sehe, die ebenfalls schüchtern sind. Das sehen nämlich oft diejenigen, die so mit selbstverliebt sind und irgendwo durchdonnern und irgendwie durch alle Instanzen marschieren, die sehen oftmals nicht diejenigen, die eben einfach vielleicht ein bisschen zurückhaltend am Rand stehen oder die Schwächeren in der Gesellschaft. Deswegen hilft mir heute ganz gut diese Bodenständigkeit. Also es ist ganz gut nicht.
Das heißt, du bist da schon feinfühlig, wenn du siehst, dass manche nicht ganz mitkommen,
ja.
Fällt dir auf.
Ja, also meistens fällt mir es auf und wenn es mir nicht auffällt, dann merke ich es irgendwie im Nachhinein und dann ärgere ich mich über mich, aber eigentlich bin ich da schon ja, sehr sorgsam. Das heißt nicht, dass man alles an sich ranlassen darf. Man lernt auch, gerade wenn man, so wie wir, wenn ich das mal so sagen darf, in der Öffentlichkeit stehen, dann merkst du auch, du kannst nicht jedem Menschen, der sich jetzt an dich wendet, irgendwie auch helfen. Man kann nicht auf jeder Benefizveranstaltung, die angefragt wird, auftreten, weil das wären dann sonst irgendwann mal zu viele. Man muss auch mal auf sich selber auch schauen. Man hat ja selber in diesem ganzen Räderwerk auch noch einen Platz, nicht nur als Erfüllungsgehilfe da Humor zu produzieren oder zu moderieren oder Sportmeldungen zu erstellen oder sowas. Man muss ja immer auch mal schauen, dass man regenerieren kann und bei sich selber ist. Aber oftmals tun wir uns vielleicht in unseren Jobs etwas leichter als Menschen, die erst einmal schauen müssen, ob sie jemand anders helfen, weil sie erst mal selber zurechtkommen müssen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man irgendwann auch mal eine Erfahrung der Schwäche selbst erlebt hat, um zu sehen, wie überhaupt das ist. Ganz viele Leute kennen das nämlich gar nicht und wissen gar nicht, was Schwäche heißt. Und ich glaube, ganz vielen ist auch gar nicht klar, dass selbst die größten Superstars, die man so kennenlernt im Laufe eines Lebens, dass die selber mal Selbstzweifel haben oder dass sie selber mal unsicher sind und dass eben die einfach nur eins haben, dass sie im richtigen Moment sich was zugetraut haben und gesagt haben, das schaffe ich, das probiere ich jetzt. Und dann, wenn man mal, und das kann mit Kleinigkeiten losgehen, wenn man mal ein Treppchen vielleicht irgendwie geschafft hat, hin zu einem Ziel, was einem selber wichtig ist, dann glaube ich, kann man auch sich dann vielleicht wieder mehr zutrauen und so. Man darf sich nur nicht an den Erfolg gewöhnen, das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei.
Wenn du so ein schüchternes Kind eher warst, wann hast du denn diese Fähigkeiten oder diese Liebe zu diesem Kabarett entdeckt? Weil da muss man ja auch rausgehen aus sich. Oder war das vielleicht sogar eine Therapie, dass du gesagt hast, das hilft mir?
Ich glaube, dass ich irgendwann angefangen habe, Schulkameraden zu imitieren. Also im Sinne von mal versuchen, wie sich das anfühlt, wenn man der ist, damit man bestehen kann. Also ich erlebe das häufig, dass Leute Unsicherheiten haben. Nein, ich möchte ein Beispiel nennen. Zur Corona-Zeit habe ich einen ganz, ganz lieben Freund, der hat immer wieder, der große Fabrikdirektor, und der hat immer wieder auf mich geschaut und mich mal angerufen, wie geht's denn jetzt? Er hat sich wirklich Sorgen gemacht und war freundschaftlich da verbunden, weil wir durften ja in dem Sinn nicht so arbeiten wie vorher. Das bedeutet natürlich auch, ich verdiene nur Geld, wenn ich Auftritte machen darf. Wenn das ausfällt, dann bin ich froh, dass ich noch den Bayerischen Rundfunk, das Bayerische Fernsehen habe, so ein bisschen, aber damit kannst du halt deine Grundsachen bezahlen, aber große Sprünge machst du nicht. So. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, wir machen ein großes Sport-Event und da musst du dabei sein. Wir suchen den Allgäu Power Man oder irgendwie so ähnlich ist das. Da ging es ums Radfahren, um, ich weiß gar nicht was, dann Bankdrücken. Also ganz seltsame Kombination, überall, wo er gut war. Und Wasserskifahren. Und ich bin mein Leben lang...
Das könnte von Donald Trump sein, oder?
Ja, ja, genau. Ich bin jetzt da unrecht, aber das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und dann war es so, dass es Wasserskifahren. Und ich bin einfach nicht, ich habe das noch nie gemacht. Und mir gedacht, ich fahre da einfach, das probiere ich mit. Und war ja auch Gaudi, ich hatte eh nichts zu tun. Und dann greifst du da rein und merkst auf einmal, du kommst da nicht raus. Es ist einfach, ich schaffe das nicht. Und dann war seine Frau vorne im Boot gesessen und hat gesagt, du musst dich vorne ganz anspannen. Denk dir einfach, du bist der Söder. Und ihr werdet es glauben oder nicht. Das war wirklich eins der erhebendsten Erlebnisse in dem Moment. Also ich selber kann nicht Wasserski fahren, aber als Markus Söder kann ich Wasserski fahren, das ist gar keine Frage. Mach dich halt vorne wegen fester, auf geht's. Und dann, zack, stehst du auf einmal und war, ich bin zwar nicht so lang gefahren und keine großen Wellen und Kurven, aber ich bin zumindest aus dem Wasser gekommen. Und da denke ich mir so, irre, was in meinem Kopf passiert, ist ja derselbe Körper. Nur weil du eine andere Grundhaltung hast. Und ich glaube, dass wir in diesen schwierigen Situationen, es gibt ja schwierige Arbeitsbedingungen, es gibt ja Jobs, die sind, was weiß ich, von toxischer Männlichkeit, toxischer Weiblichkeit geprägt, das muss man ja immer beides sagen. Wir haben ja jetzt auch gerade bei uns beim BR auch Maßnahmen, die man nicht immer nur lustig findet. Und da muss man sich ja durchsetzen. Und manchmal muss man sich auch was herausnehmen. Das kann man natürlich nur, wenn man gut ist. Man kann sich nichts rausnehmen, wenn man jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja, wenn man weiß, man ist gut, dann kann man sich auch mal was herausnehmen. Und dann sollte man zumindest die Klaviatur spielen können, eben einen Söder mal zu machen oder mal einen, einen großen Stürmer, ja, oder auch vielleicht ein bisschen, nur um es mal auszuprobieren, wie würde denn jetzt Donald Trump in dem Moment? Ich verachte diesen Menschen wirklich abgrundtief und kann mit dem gar nichts anfangen. Denkt man so, was für ein frecher, unglaublich, und vor allem, der geht ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Zumindest in meiner Welt. Vielleicht haben die Zuhörer eine andere Welt und das lasse ich auch jedem, aber in meiner Welt.
Wir leben in deiner Welt.
Ihr lebt in meiner Welt. Genau. Habe ich einfach so diesen Eindruck und ich denke mir so, ein paar Mal müssten wir das einfach rausspielen. Oder wenn ich heute sehe, wie Interviews geführt werden. Ich habe vor kurzem ein Beispiel, Maximilian Krah gesehen in einem Interview von der AfD. Und ausgerechnet ein Journalist von Al Jazeera, also das ist ja ein Sender, wo du sagst, Al Jazeera, das ist ja wohl irgendwie was, weiß ich, IS, das ist irgendwie was Gefährliches. Also der hat den zerlegt ohne Ende und hat den ganz, ganz klein gemacht. Und der hatte genau das und denke mir so, ja, da kann man das mal anschauen und da kann man mal versuchen, jetzt spiele ich mal den. Und so flutscht man vielleicht manchmal in das Ding hier rein. Und zwar, warum? Ihr habt ganz viel mit Sportlern zu tun. Ich habe es gesehen, ihr interviewt ganz viel große, da komme ich gar nicht mit denen, also wirklich erstklassige Sportlerinnen und Sportler. Und die haben ja auch sowas. Die müssen sich manchmal mental auf was vorbereiten. Und das geht halt vielleicht mit einem Klick oder man geht einfach, was weiß ich, eine ganze Piste nochmal durch oder man denkt sich jetzt muss ich da hin und geht es im Kopf nochmal durch. Und dieselbe mentale Stärke brauchst du natürlich, wenn du auf der Bühne bist. Da gibt's auch Momente. Ja, ich weiß mal, Nockerberg, vor vielen Jahren Nockerberg mitgespielt und da dachte ich mir, verdammt, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich einfach so ein, ich mache dann immer so eine Faust und da weiß ich, da ist ganz viel drauf auf der Faust, also so, da sind gute Gefühle drauf und mache die Faust und dann schaltet sich in dem Moment meine innere Stimme ab. Das ist antrainiert bei mir so, ja, also das auch durch mentales Training eben gelernt. Zack, und dann in dem Moment weiß ich, was zu sagen ist. Und dann funktioniert man auch. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen Hokuspokus und spannend, aber
nein, um Gottes
viele
Willen,
Sportler arbeiten damit und es ist ganz wichtig, dass man diese innere Stärke immer hat.
Du musst diese Routine brechen,
bist
du hier, genau.
Ja.
Du bist dann, um nochmal zurückzukommen, dass wir dann fahren, aber vielen Dank, das sind ja ganz interessante Sachen.
Total.
Du warst ja Horst Seehofer jahrelang,
ja.
Eine tragende Rolle und ich denke, ich liebe den Nockerberg.
Ja.
Ich liebe, das ist für mich ein Feiertag, wenn ein Nockerberg kommt und ich muss sagen, ich liebe das, was wieder die bayerische Politik dargestellt wird und wie du und deine Kollegen, die dann nachmachen und durch den Kakao ziehen, das ist schon großartig und habe höchsten Respekt da oben, dass ihr dieses Programm, weil da ist ja immer, ganz egal ob Nockerberg oder Oper oder Theater oder sonst was, wie du gesagt hast, auf der Bühne oder im Studio kannst du schneiden, auf der Bühne kannst du nicht schneiden, dann muss das Ding flutschen und wenn dein Einsatz nicht kommt, dann hängt der nächste. Das ist ja eigentlich die große Kunst, das zu machen. Du hast eigentlich als Postler angefangen,
ja. Was
ganz, ganz anderes.
Ich habe nach der Hauptschule, die gerade so mittelmäßig gelaufen ist, bin ich zur Deutschen Bundespost damals gegangen, habe mich da beworben, weil meine Eltern gesagt haben, das ist ja, der Handwerker kann ja nicht werden. Mein Vater war ja bei der Bundeswehr und vorher eben Elektriker, der gelernt ist das, den kannst du gar nichts brauchen, das geht nicht. Also mittlerweile habe ich ganz gute handwerkliche Fähigkeiten, aber die habe ich dann erst im Erwachsenenalter gelernt. Und tatsächlich war ich damals, also da hat man gesagt, ja, wer nichts ist und wer nichts kann, der geht zur Post oder zur Bahn. So kam das, die Post hat damals Leute gesucht und dann bin ich halt zur Bundespost gekommen. Ich habe den Prozess nicht selber begleitet. Ich hatte kein Interesse, irgendwas zu lernen oder was. Wie es halt so häufig ist, wenn man so pubertierend ist, da hatte ich gar keine Motivation. Ich war da eher ein bisschen lustlos und eher so Erfüllungsgehilfe.
Was hast du da gemacht? Briefträger oder was?
Ja, ganz normal. Das konnte man früher lernen. Das war früher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ausbildungsberuf, Briefträger.
Ja, das ist also Brief, Paket, also das war Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb. Wie ist der Job? Da konntest du also Expressbote, das gibt es heute alles gar nicht
mehr. Na, heute musst du Sprinter sein, du musst das Paket ablegen und losrennen.
So ist es leider, das hat sich ganz, ganz stark verschlechtert und man kann sich heute ja bei der Post auch gar nicht mehr beschweren. Das wird halt alles von diesen selbstverliebten, wie heißt der Typ da nochmal, der von der Bundesnetzagentur, würde sagen, der ist der Ansprechpartner. Das ist alles, es ist grauenhaft. Ich habe das früh erkannt. Ich habe den Job genau 1,5 Jahre dann ausgeübt nach der Lehre. Die Lehre war ganz gut, weil wir waren ja nicht in der, also das muss man sich vorstellen, heute wird man als Postgehilfe mehr oder weniger innerhalb von 14 Tagen angelernt und dann läufst du da deinen Job ab und dann machst deine Sachen. Früher war das wesentlich komplexer, das ganze Postwesen, und dann hat man, es war wirklich komplexer, weil man viel mehr Handarbeit dabei hatte, irgendwas verteilen musste und sowas alles. Das machen heute alles Computer. Und ich war 84 fertig mit der Lehre und ich weiß, ich bin damals das erste Mal in meinem Leben geflogen. Ja, also mit dem Flugzeug und mit was sonst, also mit dem Flugzeug, ja. Also nicht beim Segelflugzeug.
Nicht vom Rad.
Und dann habe ich mich total gewundert, wie die, weil ich habe ja meinen Paketschalter gehabt und habe dann da am Paketschalter Pakete angenommen und habe mich total gewundert, wie diese Frau da meinen Koffer annimmt und dann so ein Bändel rummacht und dann fährt der mit einem Räuberband weg. Da dachte ich mir, das ist die Zukunft. Wir mussten damals noch Tapetenkleister anrühren und mussten dann so kleine Dinger drauf und dann die Postleitzahl vorne nochmal groß drauf malen mit der Kreide. Und dann denkst du dir, wir waren in einer anderen Welt. Da dachte ich mir, das hat keine Zukunft, was ich da mache. Da muss ich weg. Und ich hatte glücklicherweise Weihnachten 85, das war also das letzte Jahr, was ich da verbracht habe bei der Post. Weihnachten 85 war ich im zweiten Keller des Postamts Augsburg. Also gab es einen Unterkeller, noch einen Keller, und da habe ich gearbeitet für 4 Wochen, um eben Pakete zu verteilen und sowas. Also da mussten früher die jungen Postboten aus den Dörfern oder aus der Kleinstadt mussten dann in die Großen, weil da gab es viel Arbeit. Es gab ja früher den sogenannten Weihnachtsverkehr, weil wir ja ganz viele damals noch DDR-Pakete hatten und sowas. Da waren wahnsinnig viele Sendungsaufkommen, wie heute natürlich auch, aber damals hat man das verteilen müssen mit der Hand. Ich habe also dann so in an so einer Beutelrutsche gestanden im Halbdunkeln und da kam in so einer Edelstahlschnecke, kamen da immer wieder also große Postsäcke raus, also so, es war eine staubige Angelegenheit, da war vorne so eine Fahne dran an dem Ding und dann hat man halt das Ding genommen und geschultert und habt es irgendwo hingetragen in diesem dunklen Keller da und war halt irgendwie ein Eisenbahnwagen, da war das gestanden und so weiter. Das muss man sich wirklich grauenhaft vorstellen. Da hat mir geholfen ein werdender rumänischer Bauingenieur, der kam aus Rumänien, aus Siebenbürgen, und hat mit mir diese Arbeit gemacht, eher als Ferienarbeiter, und der hat mehr verdient als ich, als weil ja klar, weil der Steuer und sowas weggefallen ist. Und der hat dann gesagt, Wolfgang, du musst nochmal zur Schule gehen. Der hat mich überredet, in den 3 Wochen nochmal zur Schule zu gehen und hat mir meine Motivation gestärkt. Und dann nach der Bundeswehrzeit habe ich es tatsächlich geschafft. Ich war dann kurz bei der Bundeswehr, also wie alle damals, entweder Bundeswehr, und war bei den Sanitätern bei der Bundeswehr. Ich habe also dann beides gesehen, was auch schön war. Das ist halt so typisch für mich, dass ich immer beide Welten irgendwie sehe. Also ich habe dann nicht nur die Waffenausbildung gehabt, sondern eben auch, wie man die ganzen Sachen wieder heilt, wenn was passiert und Leute aus dem Feld zieht und so. Habe bei den Sanitätern gelernt. Und von dem her, da war dann der Start in die Berufsaufbauschule, dann Berufsoberschule. Und ich wollte dann eigentlich Lehramt studieren, ich wollte Berufsschullehrer werden. Und ich hätte den Berufsschülern bestimmt viel zu sagen gehabt.
So 100%. Nach
dem Motto, wenn jetzt der Job nicht funktioniert, dann funktioniert der nächste oder so, weil durch diese zweite Bildung nochmal starten. Aber mich hat dann das Radio angezogen. Ihr alle wisst, das war die Zeit, das
Mitte
war
der
89er, genau, 89 war das bei mir. Und ich habe, um das zu finanzieren nochmal, bin ich zu Radio Allgäu gegangen, damals in Kaufbeuren. Und die hatten einen eigenen Sendebetrieb in Kaufbeuren. Und da habe ich dann halt am Wochenende Nachrichten gelesen, so ganz seriös Nachrichten runtergelesen. Und damals ganz viele Kollegen gehabt in Kaufbeuren, die heute noch in entsprechenden Positionen arbeiten. Also das ist wie so eine Familie. Man weiß oft, ja, den kenne ich noch von Radio 7 und den kenne ich von Radio da und da und den anderen von Kempten, von Ulm, von Sonthofen oder von irgendwoher. Und der ist dann irgendwo groß rausgekommen oder zum Fernsehen oder so.
Jetzt muss ich nur noch meine ganz kleine Lanze für alle Postler brechen, gell? Weil das im zweiten Untergeschoss nichts war, aber ich bin froh, dass ich noch die Post kriege von unserem Briefträger, der das so toll macht bei uns daheim.
Also das muss ich auch sagen, ganz genau. Also es ist, glaube ich, also das muss man wirklich sagen, das ist ein sehr anstrengender Job und die Leute sollen sich nicht nur drüber beschweren, sondern einfach den, vielleicht auch dem Postler mal was erklären oder einfach mal sagen, so pass auf, es wäre schön, wenn die Post vielleicht dahin und sowas. Es kommt sowieso jetzt neuerdings immer jemand anderer dann, aber manchmal bleibt es ja auch. Ich habe hohen Respekt davor, weil man muss das erstmal durchhalten. Die Bezahlung ist nicht besonders toll. Der Job ist wahnsinnig stressig und ich würde in München durchdrehen, wenn ich die Post irgendwo hinbringe.
Hut ab vor
alle allem. Paar Minuten.
Und meiner ist halten. Immer noch gut drauf, das finde ich super.
Ja, das ist wirklich kein Spaß,
der Job. Aber du hast Radio angesprochen und dann im Allgäu und dann bist du aber schon am Mikrofon, hast aber dann, glaube ich, noch eine kleine Kurve gemacht. Du hast dann plötzlich Werbezeiten für ProSieben, Sat1 und RTL 2 verkauft.
Ja, das war der Weg dahin war sogar noch ein bisschen weiter. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht. Dann war das Radio so, dass das Radio verändert worden ist. Wir hatten damals einen ganz tollen Chef eigentlich, also zumindest in meiner Welt, in meiner Erinnerung. Das war der Heinrich Wiedemann. Der war damals auch Leitung Hörfunk Fernsehen bei TZ Münchner Merkur und Charivari im Arabella in München. Und um den herum habe ich dann, da war ich immer so, wir hatten ein ganz tolles Verhältnis. Wir haben jetzt auch wieder ein tolles Verhältnis. Aber unsere Wege haben sich da zwischendrin mal getrennt, weil er den Sender verkauft hat an den Nachmittags. Wir hatten Frequenzsplitting. Also Nachmittags war ein anderer Sender, ist jetzt kompliziert. Aber auf jeden Fall hat es mir da keinen Spaß gemacht. Für die wollte ich nicht arbeiten. Das war der örtliche Bauunternehmer. Da hatte ich keinen Bock drauf, dass ich da für den Bauunternehmer, es war so ein bisschen komisch. Und habe mir dann gedacht, ich mache es ganz schlau. Habe dann einen Verlag übernommen, ein Szenemagazin in Kaufbeuren. Und das war halt ganz was anderes. Es lief defizitär und das war also wirklich auch wieder eine schwierige Zeit. Das waren dann große Verluste, die man hatte. Man hatte damals auf einmal Schulden dann, ja, also 75.000 Mark, das weiß ich noch wie heute, dass wir den Verlag nach ein paar Jahren wieder auflösen mussten oder beziehungsweise in Insolvenz gegangen sind. Ich habe aber da trotzdem meinen Leumund, meinen kaufmännischen behalten. Also ich habe nicht irgendwie für mich Insolvenz, so wie heute ist es anders als das Insolvenz, sondern damals war Konkursverfahren. Und habe das einfach diese Schulden komplett zurückbezahlt, ja, und habe mir dann gedacht, jetzt muss ich halt irgendwie mehr verdienen, wie verdient man denn jetzt mehr, und habe mir dann nicht überlegt, also ich, das war immer so mein Ding, nicht wir müssen jetzt sparen, sondern wir müssen schauen, dass wir mehr Geld verdienen. Das ist immer so, immer die Flucht nach vorne. Man kann es ja immer auch positiv ausdrücken, und manchmal funktioniert es sogar,
ja, klar.
Wenn man sich das vorstellt, wenn man so, dann funktioniert es, und so war es in meinem Fall eben auch. Ich habe eben einfach geschafft, dann zuerst über einen Umweg beim Verlag Moderne Industrie, dann zu lernen, wie man eben am Telefon Verkaufsgespräche führt. Und da wurde natürlich das ganze Thema Stimme und Sprache nochmal ganz besonders relevant.
Aber hast du denn bis zu dem Zeitpunkt so Hobby-Kabarettist, hast du mal für dich so ein bisschen weiter probiert? Das hast du begleitend ohne es als Profession zu machen.
Nein, das habe ich immer gemacht. Also ich habe immer Theater gespielt. Ich habe ab und zu mal ein paar Workshops besucht, aber vor allem war es immer so, von Kind auf schon Theater zu spielen und dann natürlich auch oder irgendwo mitzuspielen bei irgendeiner Truppe, beim Schülertheater, bei irgendwas, immer. Und deswegen liegt mir das heute auch sehr am Herzen, weil ich glaube, dass wir manchmal im Leben eben, wie gesagt, Rollen spielen müssen. Oder einfach uns nicht gleich aus der Deckung gehen, nicht gleich das ganze Herz auf den Tisch legen. Manchmal muss man mit manchen Leuten eben einfach, um sich selber abzugrenzen, vielleicht eine Nummer größer machen, als man ist. Oder eine Nummer kleiner machen, damit man ins Gespräch findet. Diese Varianten lernt man natürlich. Das hat gut gepasst. Tatsächlich im Verkaufsgesprächen lernt man das oder ihr in euren Reportagen, in euren Interviews lernt ihr das ganz genauso. Wie gehe ich auf jemanden zu? Wie knacke ich gerade die Schwierigen auf? Ja, ich kann immer, und das ist bei mir im Verkauf eben auch so gewesen. Und Theater gespielt habe ich eben immer. Das war immer so diese Übungsfläche und Rumblödeln war immer schon mein Thema. Und beim Radio haben wir natürlich ganz viel natürlich dann schon angefangen, ja, sowas zu machen. Ich weiß noch, im Schülertheater war es mal so, dass ich auf einmal da haben wir eine Mikrofonprobe gemacht und ich habe auf einmal ein Stück begonnen als Franz Josef Strauß. Das ist einfach so über mich gekommen, das mal auszuprobieren, wie das so ist mit so einem, ja.
Wie war das dann?
Ja, das war für alle wahnsinnig lustig. Also den Text, einfach genau den Text, den ich aufzusagen hatte, bloß als Strauß aufzusagen. Also ich weiß nicht, das war Schilders Bürgschaft, der kurze Schattenspiel. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Und das war halt ein Riesengelächter. Ich stand an einem Rednerpult und das war praktisch mein großes Schlüsselerlebnis, ein jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit mit dem, was ich kann. Ja.
Und ganz wichtig war 2004, glaube ich, gell? Weil da war ja Schwaben-Weiß-Blau.
Genau, die Faschingssendung im BR-Fernsehen in Memmingen. Da
sollte ja Ipp und Stoiber
kommen, aber der hatte selber keine Zeit. Und dann habe ich seine Rolle übernommen, weil ich jahrelang bei meinem lieben Freund Georg Ried Theater gespielt habe, immer schon. In so einer Truppe bei den Marktfestspielen in Brunnhofen. Die haben dann immer einmal im Jahr so einen Nockerberg im Kleinformat gemacht, aufs dörfliche Leben. Und da kamen immer große Politiker vorbei und die waren immer ich. Also immer gab es großen. Irgendwann war dann der Moment, wo der Staatsbesuch kam. Einmal war ich Helmut Kohl und viel Zeit, das war sehr schöne Zeit. Und dann hat er gesagt, du musst jetzt den Kohl, passt du denn immer? Also damals hatte ich ziemlich abgenommen, also du musst jetzt einen Stoiber spielen. Da habe ich gesagt, ja, der Stoiber, wie macht denn der Stoiber? Und da hat man Gott sei Dank ja dann schon die ersten Nachrichten Radiosender in Bayern und habe ich rund um die Uhr gehört und immer die O-Töne, weil es gab ja kein YouTube. Heute, weißt du, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwas anschaue, dann schaut man sich das halt auf YouTube an und dann lernt man das schnell mal oder ja, mit jeder Figur kommt ja auch eine neue Matrix dazu, dass du sagst, der ist ein bisschen so, das ist ja wie so ein Mischpult, wo man dann dran rumschraubt irgendwann mal die eigene Stimme.
Ja. Aber wieso hast du dich auf Politiker festgelegt? Das hätten ja auch Franz Beckenbauer sein können, ja, ja, gut, sicherlich. Oder ja. Ich habe im Radio damals, ich habe immer den Rudi Carrell gemacht. Ich wollte die Leute begrüßen, sag, guten Morgen, hallo. Und dann habe ich immer meine Radiosendung gehabt als Rudi Carrell. Ja. Und am Ende haben wir alle gesungen, wollen wir es mal wieder richtig so. Ja, also das war bei mir im Radio in den Anfang der 90er Jahre. Aber warum sind es bei dir die Politiker geworden?
Ich bin immer schon ein Homo Politicus gewesen. Das hat mir der Stoiber mal bescheinigt, weil ich habe dann ein paar Jahre später den Kaufbeurer Kulturpreis bekommen, auf den ich sehr stolz bin, weil man muss sich das im alles sehr hart erarbeiten. Und da hat die Laudatio Edmund Stoiber gehalten. Mich rief der Büroleiter vom Stoiber an und hat gesagt, sagen Sie mal, wer macht denn da die Laudatio? Und dann sage ich, ja, ich hätte nicht mich getraut zu fragen. Und dann war ich klar. Ja, genau. Und dann hat der Stoiber auf mich eine Laudatio gehalten. Ja, das ist toll. Einer der Highlights meines Lebens gewesen. Leider gibt es da keine Filmaufnahmen davon. Aber das war so, so lustig. Kollege Tommy Stottrop war damals für den BR da. Und ich habe mir gedacht, also wir haben uns kaputt gelacht, wie der Stoiber sich selber parodiert hat. Also dem war ja durchaus klar. Und jetzt hat er sich selber überzeichnet. Hat immer so mit dem Kopf und dann, schauen Sie, Sie als Ministerpräsident des... Nein, er hat mich schon begrüßt als... Sehr geehrter Herr Ministerpräsident des ehemaligen Bayerns, also Edmund Stoiber, das war einfach Wahnsinn. Das war sehr, sehr lustig.
Hattet ihr auch ein persönliches Verhältnis? Wie ist es überhaupt jetzt auch mit den Markus Söder jetzt im Amt? Du trittst ja oft als Markus Söder auf, unter anderem.
Ja.
Edmund Stoiber sieht man jetzt nicht mehr so häufig.
Mhm. Habe ich aber letztens noch getroffen. Ich weiß, da war ich bei so einem Adventskonzert eingeladen und da habe ich den Stoiber getroffen. Der Stoiber völlig aus dem Häuschen. Ja, Herr Krebs, das ist ja, dass wir uns nochmal, also schauen Sie, Sie sind ja nicht nur ich, Sie sind ja alle. Das war so schön. Er war wirklich voller Freude und es hat ihm Spaß gemacht und es hat ihn wirklich erfreut. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel mit seinem Büroleiter mal vor Jahren einmal diskutiert und gesagt, ich bin einmal gespannt. Er hat gesagt, wissen Sie, wenn einmal irgendwann der Stoiber nicht mehr wäre, was mache ich denn? Das ist ja eine ganz besondere Figur. Sicherlich spiele ich jetzt auch den Aiwanger und der kommt super an, der Aiwanger oder der Söder natürlich auch, aber da hat man eben immer diesen Abgleich, dass man immer so sagt, aber politisch so. Der Stoiber kommt ja aus einer Zeit, wo das eine gloriose Figur war. 60,7% Wahlergebnis. Das ist einfach das Höchste, das man der Gefühle. Das heißt, ganz, ganz, egal wo du hinkommst als Stoiber, fanden nicht die Leute okay. Aus der Zeit kam ich ja. Und dann hat mir der Büroleiter vom Stoiber damals gesagt, wenn der Stoiber mal nicht mehr ist, ja, was meinen Sie, dass man die Lieder von den Rolling Stones nicht mehr spielt, wenn die nicht mehr leben? Da dachte ich mir, was für eine kluge Antwort. Gell? Aber das ist ja, hat man ja dann auch solche Leute auch.
Gell? Ah, das stimmt, ja.
Ja, es ist wirklich ein...
Du hast ja auch, ich habe dich einmal vor vielen Jahren bei einem Auftritt erlebt, das war im Landtag, es war von einem großen Unternehmen, das hatte ich da gebucht, ich war da mit dabei und da hast du eine tolle Rolle gespielt, du hast den Hausmeister des Landtags gespielt, du hast dein Köfferchen gehabt und hast gesagt, die Ministerpräsidenten nehmen Gestalt in dir an.
Ja.
Und du hast innerhalb von Sekundenbruchteilen zwischen Beckstein, Stoiber und Söder,
ja,
hast du da, oder Seehofer war es, gewechselt. Das ist ja unglaublich schwierig, dass du da diesen Sprung, ich hätte schon Schwierigkeit, einen da mal dazu, aber dass du ja im Satz teilweise wechselst.
Das ist reine Übungssache. Also es ist ja auch so bei der täglichen Radiokomödie, die ich mache, ist es eigentlich genau das Gleiche. Ich nehme das wirklich am Stück auf und das, irgendwann hast du das drin, diesen Wechsel. Ja, das ist irgendwann, also Das ist überhaupt gar kein Problem, von einem zum anderen zu wechseln. Und dann natürlich noch vielleicht an Horst Seehofer zu erinnern. Also das ist irgendwann, ist es einfach so drin in der Stimme, dass du es im Satz ändern kannst. Das ist Übungssache.
Würdest du sagen, für die Politiker, auch wenn sie zum Beispiel am Nockerberg, sieht man ja immer, wenn sie das Gesicht verziehen, wenn sie dann ein bisschen durch den Kakao gezogen werden, wehe denn, man würde sie nicht durch den Kakao ziehen, oder? Das wäre ja noch viel schlimmer, wenn sie, wenn sie ignoriert werden würden, oder? Und bei dir genauso. Das ist doch für sie eine Ehre, wenn du dich und der Bayern sich damit beschäftigt, selbst wenn es manchmal lustiger ist als im wirklichen Leben.
Mittlerweile schon. Also am Anfang hat man natürlich so zum Kämpfen gehabt, weil das Thema war natürlich der Stoiber, wie gesagt, glorios, ganz besonders. Und da war das natürlich jetzt verarscht, der da den Stoiber, bis das wirklich alle kapiert haben, dass das so nicht gemeint ist und dass es irgendwie auch eigentlich auch nicht eine Anerkennung irgendwie ist, auf der anderen Seite aber auch eine Auseinandersetzung mit den Themen, die er einfach hat, dass ich nicht nur imitiere, klar, am Anfang habe ich den nur imitiert, aber irgendwann habe ich ihn eben parodiert. Und das geht eben darüber hinaus, im Sinne von, jetzt überzeichnet man eine Figur, man ist selber wie eine Karikatur vielleicht und sagt Dinge, die das Original nicht sagen würde, aber vielleicht denkt oder vielleicht gerne mal so deutlich sagen würde. Und dadurch passiert beim Publikum, dass dann vielleicht auch ein bisschen die Autorität bricht. Also wenn wir uns oft auseinandersetzen, zum Beispiel, ich habe das früher auch gern gemacht, ich habe früher auch gern Chefs imitiert, so ist es auch zwischendrin mal gewesen. Ja, so ein Riesentrottel und der meint jetzt wirklich, er ist ja der Superstar und dann hat man halt dem seine Stimme nachgemacht, im Kollegenkreis, ja, oder so wie man halt beim Lehrer. Damit bricht man die Autorität ein bisschen auf und damit werden manchen Menschen, die halt das verstehen, dieses Thema Parodie, wird klar, welche Mechanismen wirken, was diese Person mit uns macht. Also diese ganzen Trump-Doubles, die es da gibt, oder diese ganzen Trump-Parodisten, da gibt es ja ganz viele, die überzeichnen, die schaffen es, selbst diese irrewitzige
was Figur
noch zu, was Schwieriges, weil das ist ja alles möglich, noch zu überzeichnen, um dann sozusagen daraus den Leuten die Mechanismen klar zu machen und damit vielleicht den einen oder anderen damit besser umgehen zu lassen. Also bevor der berühmte Ringelnatz, der berühmte Knopf, bevor uns der Kragen platzt. Und auf der anderen Seite die Wirkmechanismen klar zu machen. Also so, wenn der das sagt, dann passiert das und es ist, aber es macht er genau deswegen, um davon abzulenken, weil er eigentlich über das nicht reden will, muss er den angehen und so weiter. Wir merken das ja auch. Ich meine, ich habe letztens ein Interview gesehen, auch mit Alice Weidel beispielsweise, die hat auf keine Frage geantwortet. Null. Einfach nur so, nein, das ist, was sie da machen, das Reframing und was sie da machen, das geht gar nicht. Und da denkst du so, ja, wenn du nichts zu sagen hast. Also offensichtlich hat sie einfach nicht gewusst, die Fragen zu beantworten und dann hat sie das umfahren mit Aggression, weg, ja, Dings. Das kommt natürlich bei den Fanboys und Fangirls kommt es super an. Also die lässt sich da nicht vorführen, weil man ja in seinem eigenen Bereich schon weiß, diese Filterblase der Leute, die das toll finden, ist ja schon darauf vorbereitet, dass sämtliche Journalisten Lügner sind, dass alle Menschen, die da was nachfragen, unangenehm sind und so. Ich kenne das aus den 70er Jahren, da war das genau das Gleiche. Da hat man schon, also Strauß hat das genauso gemacht. Er hat genauso gesagt, also Ratten und Schmeißfliegen ist ja so ein Zitat, ja, oder so, wenn da einer eine dumme Frage gestellt hat, ja. Oder Helmut Kohl mal, das war auch sehr rhetorisches Meisterglanzstück, wo du sagst so, der hat damals dann so, ja, was sagen Sie denn zu dem Thema? So, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist doch eine ganz andere. Und dann merkst du so, damit biegt er und hat es wirklich geschafft, mit dem sich seine eigene Frage, die ihm genau, viel besser passt,
die Frage zu beantworten. Ja, ja,
genau, so ist es.
Aber kriegst du denn aber auch mal, mal so unter uns, negatives Feedback? Kommt dann mal so, dass die haben ja alle ihre Adlaten, dass du mal hörst, da hättest du es übertrieben oder das wäre schädigend oder gibt es sowas? Hat sowas schon gegeben?
Das hat man schon in der Anfangszeit mal so immer wieder versucht und da gab es dann den einen oder anderen, der dann da anstelle des Betroffenen versucht hat, irgendwas zu machen. Aber Gott sei Dank sind wir da alle resistent und mittlerweile ist es auch so, es gibt ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch das parodistische Paradoxon, davon spricht man in der Querredaktion häufig. Also mit Christoph Süß am Donnerstag haben wir ja dieses Quer und da gibt es am Ende oftmals eine Nummer oder eigentlich immer seit 2004 eine Nummer mit mir in verschiedensten Rollen mittlerweile. Wir haben es sehr aufgebrochen, weil wir gesagt haben, wenn wir immer diese Nummer machen, immer Söder, immer Aiwanger, das passiert zwar häufig genug noch, aber dann machen wir auch ein Stück weit etwas mit der Figur und das hat wiederum Wirkmechanismen auf das Original. Also je sympathischer, und es muss deine Bühnenfigur immer irgendwie sympathisch machen. Man spielt selten, vor allem nicht im Humor, jetzt einen Kotzbrocken oder so. Also macht man vielleicht jemand, den man jetzt etwas komisch findet, etwas sympathischer oder versucht da irgendwas Menschliches reinzutun, wo vielleicht gar nichts Menschliches zu finden ist oder wo die Abgründe einfach hoch sind. Damit wird die Figur praktisch sogar fröhlicher oder wird sogar sympathischer, als man eigentlich als man das vielleicht auch möchte, weil man sagt ja, naja, ich möchte euch ja erklären, dass das so, und damit gibt man eben noch was Freundliches, oder ich gebe den Figuren was von meiner Fröhlichkeit, Freundlichkeit und von meinem Ich-bin-okay-Gefühl irgendwie ab.
Also zum Beispiel Stoiber machst du ja immer unfassbar zerstreut. Ja. Es geht schon bei der Begrüßung los, glaube ich. Ja. Die ist ja immer, da lache ich schon immer kaputt, wenn ich es höre. Und man hat dann eigentlich, man hat sofort eine Sympathie, ob man jetzt früher für oder gegen Edmund Stoiber war, aber Richtig. Das war immer, das meinst du damit?
Genau, das meine ich damit. Oder auch beim Aiwanger, der fängt sofort an, dass er den Wolf erschießen will, weil das einfach irgendwie alles gerade draußen. Ich bin gerade draußen gefragt worden von einer besorgten Zuschauerin. Ja, Herr Aiwanger, Sie sind ja Jagdminister. Wann richten Sie sich gegen den bösen Wolf? Und dann kommt er daher und erst eine Riesentirade, wird der Wolf böse, ist alles macht, dass er gegen die 7 Geißlein vorgegangen ist und das Rotkäppchen bedroht am Schulweg und dass man den jetzt einfach niedermachen muss. Und dann übrigens erzählt er ganz viel Tiere aus und auch den Buchsbaumzünsler, weil das Drecksviech auch keine alte Sau braucht.
Buchsbaum zusammenfrisst. Der Ralf und ich, wir kommen hier wirklich aus dem Lachen kaum raus. Worüber lachst du gerne? Das ist immer, glaube ich, eine Frage, die man auch mal einem Comedian stellen muss. Genau wie man einem Filmstar fragt, was schaust du dir gerne an, wenn du privat rumhängst? Worüber lachst du gerne?
Ich habe ganz, ganz gern ein Gespräch mit kabarettistischen Kollegen, mit Michael Altinger, mit Christian Springer, mit Django Asyl. Und da lachen wir oft über Sachen, über die man nicht lachen sollte. Also es ist dann einfach so ein verschrobener, irrer Humor. Wir wissen aber ganz genau, für uns passt es. Also es sind jetzt keine No-Gos. Für uns passt es gerade, dass wir uns darüber lustig machen, weil das einfach jetzt gerade irgendwo hin muss. Aber das ist nichts, was für die Öffentlichkeit bestimmt wäre. Also wir überspitzen irgendwas oder sagst du, boah, das ist jetzt aber krass, das könnte man so nie machen. Dann, finde ich, fängt es an, weil da immer ein kreativer Prozess angestimmt wird. Also wenn wirklich Leute aufeinandertreffen, die halt einfach wahnsinnig humorvoll sind, dann wird es immer schlimmer, immer irrer, weil jedem fällt nochmal was Irreres ein und dann, dann explodiert die Stimmung irgendwie. Dann lacht man sich wirklich über irgendwas ganz abgrundtief. Ja, macht man sich lustig.
Du hast ja viele Auszeichnungen bekommen schon in deinem Leben, unter anderem den Bayerischen Verdienstorden. Erstens, wie wichtig sind dir so Auszeichnungen und fehlt da noch was, wo du sagst, oh, das hätte ich gern nochmal irgendwie?
Ja, also das ist ja immer so eine Sache. Also mein lieber Freund Django Asyl hat mal zu mir gesagt, die Anzahl der Auszeichnungen verhält sich oft reziprok proportional zum Einkommen. Es gibt tatsächlich ganz viele hochdekorierte Kabarettisten, die mit 50 Leuten am Abend leben müssen. Also das ist immer so eine Sache. Also ich habe ein bisschen so ein Wechselspiel, weil dadurch, dass ich meine Politiker parodiere und ich weiß, wie diese Gremien ticken, die eben Kabarettpreise vergeben, kann ich jetzt zwar Kabarettpreise bekommen, ganz normale, aber so die Höchstpreise oder sowas, die kriege ich nie, weil es den Feuilletonisten oftmals nicht ganz klar ist, zu erklären, was ich da mache. Und vor allem, ich bin dafür auch vielleicht manchmal zu erfolgreich. Also ehrlich gesagt, ist es einfach so, das ist einfach die Halle voll und das macht manche Journalisten gerade so Dorfschreiber, wenn ich das mal sagen, die sind dann einfach wahnsinnig, also man merkt es einfach dem Ding an, dass die Kritik, die da kommt, nicht angemessen ist. Und ich sage das nicht, weil ich kritikresistent bin, sondern ich sage das, weil ich bin sehr, sehr reflektiert. Das wird mir immer wieder bescheinigt. Ich versuche schon auch Kritik anzunehmen, wenn es auch immer schwierig ist, ist ja klar. Aber und vor allem, wer kritisiert denn den Kritisierer? Also ich bin der Berufskritisierer und jetzt werde ich kritisiert. Also was nimmt man sich denn heraus? Eine Unverschämtheit. Und da sitzt halt manchmal, wenn ich das mal so sagen darf, eben ein Lokalschreiber, der vielleicht, wo man merkt, der wäre halt auch gerne Edelfeder oder wäre halt auch gern irgendwo, aber irgendwas hält ihn an dem Platz, an dem er ist oder irgendwie reicht es vielleicht nicht oder wie auch immer. Und dann werden irgendwelche Dinge rausgezogen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich jetzt seltsam. Der ganze Saal hat gelacht und du regst dich darüber auf oder also oft meine Gesangsbeispiele sind oft so, also Söder singt halt zum Beispiel ein Lied 3x3 im Bäckler und da singt dann der ganze Saal mit und da kann man dann schon manchmal lesen, dass irgendjemand schreibt, Ja, also der ist ja super Imitator, also was ja eh schon eine Stufe geringer wäre, aber zum Singen, also naja, also das ist ja ein Rohrkrepierer oder so und das ist einfach dann eine Fehlinformation, das sind wirkliche Fake News, weil wenn der ganze Saal mitklatscht und sich freut, sollte man vorsichtig sein, man kann das dann zwar sagen, klar, der ganze Saal klatscht mit, aber es war trotzdem nichts, das könnte man sagen, aber nicht den Eindruck erwecken, dass das nichts war im Sinne von, die
hat keine Leute Spaß
haben dann alle so geklatscht, ja. So vielleicht oder so, ja,
eben. Ist es im Moment, wir sind im Moment auf der Welt schon an einem Punkt, wo wir lange, lange, lange nicht waren. Es geht eher down als up. Ist das für Kabarettisten eine gute Zeit, weil man sich ja danach sehnt, dass all diese Menschen, die oft dafür die Verantwortung haben, dann auch mal ein bisschen wenigstens ihr Fett wegkriegen? Ich rede jetzt gar nicht über unseren Ministerpräsidenten, sondern ich rede jetzt da über ganz andere Kategorien, ja. Wie unseren FIFA-Johnny oder seinen Freund aus dem Weißen Haus.
Ich weiß nicht, was sie da haben. Das ist doch alles so hervorragend gelaufen. Also wir bemühen uns gerade in der FIFA sehr, dass wir das alles richtig machen. Also diese Frage akzeptiere ich überhaupt nicht. Ja. Weiß gar nicht, ist überhaupt so? Ja. Ich würde nur sagen, ein bisschen Schweizerdeutsch.
Also die Frisur passt auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall muss ich noch mehr runter machen. Ja. Und braune Kontaktlinsen bräuchte ich da, aber habe ich alles. Ich glaube, wir sollten eines nie verlieren. Das ist ein Grundglaube an die Hoffnung. Momentan ziehen ganz Parteien der Ränder, ziehen unglaublich viel Energie für sich, wenn sie den Leuten klar machen, dass sie Angst haben sollten. Und zwar meine ich jetzt nicht Angst vor dem Krieg und Wiederaufrüstungen und sowas. Ich finde, das gehört zur Wehrhaftigkeit der Demokratie dazu, dass wir jetzt halt leider Geld ausgeben müssen, um unsere Demokratie zu schützen vor den Nichtdemokraten. Das haben wir uns lange erarbeitet, unsere Großväter. Ja, unsere Väter haben das mit der Arbeit, die Großväter eher weniger, aber unsere Väter und Mütter haben das Land so aufgebaut, dass wir, gerade in der, also ich bin ja in der Nachkriegszeit geboren, 66, dass wir schon unbeschwerte Zeiten irgendwie hatten. Wir hatten es einfacher, aber es wurde eben immer besser. Es wurde stetig immer besser. Und jetzt sind wir auf einmal an einem Punkt, wo wir merken, puh, da draußen passiert was, das haben wir nicht mehr im Griff. Wie begeistert waren wir 89, als die Mauer gefallen ist? Wir hatten ja, das hat man uns ja ins Geschichtsbuch in der Schule geschrieben. Wir müssen irgendwann schauen, dass wir die DDR wieder zu einem geeinten Deutschland machen. Und das ist uns nicht wirklich gelungen, diese beiden Länder zusammenzuführen. Es gibt ganz große Unterschiede in der Vorbildung, was Demokratieverständnis angeht, was Sozialkunde angeht. Und ganz große Unterschiede, die haben die aber sehr schnell lernen müssen, freie Marktwirtschaft zu verstehen. Und daher rührt immer noch dieser unglaubliche Gegensatz zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten. Da musste man zusammenwachsen. Diese Grenze ist immer bei ganz vielen Themen. Es gibt ganz viele Charts zum Thema, was für da Unterschiede sind. Also, dann auf, also, jetzt noch zurück, also, ich verquatsch mich gerade. Also, nach der Wende, diese Wende war für uns Wahnsinn. Der Russe auf einmal friedlich. Der hat ja auf einmal als James-Bond-Gegenspieler gar nicht mehr funktioniert.
Das stimmt. Also ja. Du brauchtest plötzlich irgendwelche neue Feinde. Bösen Medienmilliardäre.
Ja, genau, so ist es. Die gab es dann ja auch. Die haben ja dann wieder ermöglicht, das. Aber egal. Und das war das Allerhöchste. Und jetzt auf einmal, nach dieser schweren Corona-Zeit, die sehr viele Leute sehr irritiert hat und wo auch sehr, sehr viel man sich nicht erklären konnte und die Leute, die sich nicht erklären konnten und Antworten gesucht haben und dann zu alternativen Fakten und alternativen Medien übergegangen sind, die werden immer schwieriger zurückzuholen. Es wird immer schwieriger, die zu erreichen. Und jetzt natürlich auch aus einer gewissen Angst und Sorge heraus. Es geht den Bach runter und die Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Lauter solche Stanzen werden da immer wieder bedient. Wenn wir es schaffen, dass wir den Spirit, den Geist in Deutschland wieder umdrehen können, dass wir die Hoffnung haben, dass natürlich, ist ja ganz normal, ich habe Wirtschaft gelernt, das geht nach unten, Aber es geht immer wieder nach oben. Das muss. Das ist ein ganz normales Pendel. Und wir sind vielleicht noch nicht an der Talsohle, aber die ist kurz davor. Vielleicht sind wir aber auch schon ein Stück weiter. Vielleicht geht's ja langsam hoch. Ich glaube, nach dem, was ich momentan hören kann, wenn ich dieses Rentenkonzept anmache, dann macht es für meine, diese 33 Punkte der Rentenkommission, dann macht es für meine Kinder Sinn. Das öffnet wieder was. Möglicherweise, wenn wir das einfach hinbekommen, die wieder auf eine Basis zu stellen, dann funktioniert es für nachfolgende Generationen. Und mir macht es Hoffnung. Ich glaube, auch genauso wie das Wirtschaftsleben nach unten gegangen ist, wird es auch wieder aufstehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer der größten Transformationsprozesse der Wirtschaft. Und das ist nicht angestoßen, weil es irgendjemand so haben will, sondern das ist angestoßen, weil wir unabhängig werden wollen, weil wir unsere Freiheit leben wollen. Und unsere Freiheit können wir nur erreichen, wenn wir uns kaprizieren auf erneuerbare Energien. Und wenn wir schauen, dass unsere Autos nicht und die ganze Welt nicht abhängig ist von Treibstoff und von Benzin und von sowas. Jetzt kann man sagen, naja gut, also Gegner werden das sofort auflösen. Meine feste Überzeugung ist das und diejenigen, die mich verstehen wollen, die wissen auch genau, was ich meine. Diese Freiheit müssen wir haben und wir müssen wehrhaft werden. Da bin ich als, aber gut, ich bin da natürlich vorgeprägt als Bundeswehrkind. Mein Vater war Soldat und da habe ich gewisse Sympathien nach wie vor dafür. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns da entsprechend vorbereiten, damit wir die Dinge nicht brauchen, die da sind. Und deswegen habe ich eine Grundstimmung von Hoffnung. Und das Zweite, was ich habe, ist einfach mein tiefer Glaube. Ich bin einfach ganz, ganz tief verwurzelt und denke mir, der liebe Gott richtet es schon. Am Ende verlieren wir eh alle unser Leben. Es ist ein großes Spielfeld vielleicht auch, auf dem wir uns bewegen. Und je eher wir daran geführt werden, was dann eigentlich ist, desto eher fangen wir vielleicht an zu verstehen, dass es eine Zeit vor uns gab und eine Zeit nach uns geben wird und dass wir auf der Erde vielleicht sind, um irgendwie was Gutes anzustellen und unsere Dinge ins Gute zu richten.
Du sprichst es gerade an, das ist ein Punkt, den vielleicht ganz wenige kennen von dir, das ist dein Glaube, auch die Verbindung zur Kirche. Du hast vorhin schon gesagt, du machst auch einen Podcast für die Kirche.
Ja.
Interessant ist, dass du warst Ministrant. Bist dann in den 90ern ausgetreten aus der Kirche,
ja.
Bist aber inzwischen wieder eingetreten.
Ja.
Nehmen wir uns ein bisschen mit auf den
Weg. Oh Gott, das ist ganz schwierig zu beschreiben. Also, ich versuche es ganz schnell zu machen. Ich war Ministrant, war total begeistert, war im Ferienlager, wir hatten immer Freude. Ich habe da auch nie was erlebt, was irgendwie jetzt, was noch heute viel diskutiert wird, kein Missbrauch oder sowas, nicht in meinem Umfeld. Also, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, die mir auch die Anfänge der Bühne nochmal verstärkt haben, weil ich oft Schultheater gemacht habe. Es war ja da vorne genau das Gleiche. Der Altarraum ist das Gleiche. Der Altarraum ist irgendwie auch sakrosankt, da darf jetzt auch nicht jeder drauf rumspringen. So, also Freude gemacht, dann habe ich meine erste Frau geheiratet und meine erste Frau hat mich nach 1,5 Jahren verlassen. Wir hatten keine Kinder und das war für mich natürlich echt schwierig, sich jetzt da scheiden zu lassen, wenn du das nimmst, ernst nimmst. Also das ist jetzt einfach das Thema, wenn man es jetzt ernst nimmt, das kann nicht jeder verstehen, aber wenn man es ernst nimmt, dann sagt man, ja, was mache ich denn jetzt? Bin ich ja in tiefe Sünde gefallen. Dann bin ich zum Bistum Augsburg gerannt und habe damals in den 90ern versucht, meine erste Ehe annullieren zu lassen, also auflösen zu lassen. Da hat er mich ausgelacht. Und es war so ein unangenehmes Gespräch. Mittlerweile hatte ich bereits meine jetzige Frau kennengelernt und wir hatten dann schon das erste Kind auf dem Weg und ich wollte halt einfach, dass ich die halt heiraten kann, dann mit meinem Kindergarten und sowas. Das war eine andere Zeit, das darf man nicht vergessen. Ja, da haben die mich ausgedacht. Nee, sie müssen jetzt da in Sünde schmoren und sowas alles und Fegefeuer und so. Das war ganz grauenhaftes Gespräch. Und dann habe ich mir gedacht, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Man weiß ja, es können immer zwei dazu. Meine Wahrnehmung ist mittlerweile so. So, da habe ich mir gedacht, also wenn die Kirche das nicht auflösen will, muss ich mich von der Kirche lösen, weil nur so kann ich meine Ehe auflösen. Was ich vergessen habe, ist, ich bin aus der Gemeinschaft ausgetreten. Mir hat das was gegeben. Mir hat auch dieser Impuls, aus der Bibel was zu hören, eine Geschichte von jemandem zu hören, der auch schon mal was erlebt hat und wie man aus irgendeinem steinzeitlichen Vorgeschichtsthema immer die Welt sich nach denselben Dingen dreht. Es geht immer um das Gleiche. Und zu wissen, ob das jetzt damals in dieser Zeit, diese Geschichten einfach zu hören, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, da kann man viel lernen, wenn es echte Seelsorger sind, die sich um die Seele sorgen. Naja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin aus der Kirche ausgetreten und dann erst viele, viele Jahre später habe ich auf dem Oktoberfest in München den Pfarrer von Rottenbuch kennengelernt, den Josef Feck. Und das war so lustig, da war in einer kurzen Lederhosen da. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, weil mit der Kirche und sowas alles. Und dann hat man uns, der hat dann gleich gesagt, wieso, da kann man doch was machen. Da gibt's was von Ratiofarm. Also quasi, das ist Spaß. Und dann haben wir uns ganz intensiv unterhalten. Und dann habe ich seine Einstellung erlebt und habe mir gedacht, ach, das ist eigentlich, klingt ganz gut. Und dann gab's ein Schlüsselerlebnis. Also wir haben uns dann öfter mal getroffen, verabredet, Ausflüge gemacht, was weiß ich was. Also Pfarrer hat am Montag frei. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir stehen beide an einem Rednerpult, bei ihm heißt es Ambo. Wir stehen beide, sind beide beleuchtet während der Arbeit. Ja. Wir sind beide vorne und ziehen was anderes an, wenn wir arbeiten und sowas alles. Wir haben ein Publikum vor der Nase sitzen. Wir lesen aus dem Buch. Ich habe das Drehbuch, er hat die Bibel. Also ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Und wir haben beide am Montag frei. Und das hat also am Montag ab und zu was miteinander machen. Und dann war das also in den Berg gegangen oder irgendwas. Ja. Und dabei habe ich dann, ich war dann irgendwann mal in Rom. Und dann zu der Zeit, wo Papst Benedikt aufgebahrt war, weil er ja verstorben war. Und dann sage ich, also heute möchte ich mich da mal anstellen. Er sagt, nee, da rufen wir jemand an, das kriegen wir schon. Und eine Dreiviertelstunde später meldet er sich wieder bei mir, der und der holt dich ab. Und dann hat mich jemand aus dem päpstlichen Sekretariat abgeholt. Das war ganz so unfassbar. Ich damals noch als nicht eingetreten. Also ich war ja damals wieder verheiratet, geschieden, also wirklich also Fegefeuerkandidat Nummer 1 und auch nicht mehr in der Kirche. Und dann holt er mich am Tor ab und meine Frau und bringt uns dann bis vor den Hauptaltar durch geheime Wege und auf einmal geht so eine Holztür auf und du stehst mitten im Petersdom. Und ich war dann da vorne in so einem engen Kreis. Andere Leute sind stundenlang angestanden, um da hinzugehen, um mal schnell mit dem Handy ein bisschen mitzufilmen, damit sie wenigstens was sehen, weil sie gar nicht über die Menge schauen konnten. Und ich saß da vorne zwischen lauter Purpurträgern, also es waren lauter Bischöfe und also die hatten Rot und Violett da an um mich herum und waren in so einer Bank gesessen, ganz bequem und dachte mir, jetzt sitze ich da, was weiß ich, 5 Meter vom Benedikt entfernt. Und auf einmal macht sie mir so, ja, was sagt er das jetzt? Was macht das jetzt mit dir? Warum ist dir das wichtig? Warum magst du jetzt hier sitzen? Was bringt dir das? Und dann habe ich eben gemerkt, dass das einfach das Schlüsselerlebnis. Und das hat mir der Josef eben ermöglicht und da bin ich ihm heute noch dankbar. Weil das einfach so ein Ding ist, eine Initialzündung. Und ich glaube, für mich und für mein Wertesystem, man kann auch gläubig sein, indem man nicht in der Kirche, man kann auch sein Wertesystem. Aber was sind denn die Grundzüge von so einem Wertesystem? Eben zu schauen, es gibt jemand, der ist schwächer. Das können wir jetzt nicht im Fußballspiel, das ist schon klar. Im Fußballspiel geht es drauf zu hauen und so siegreich zu sein. Aber nach dem Fußballspiel gibt es eben einen Moment, wo der Fußballspieler sagt, Mensch, da gibt es was, das unterstütze ich gerne. Und so machen es die Guten ja auch. Und ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen mehr drauf schauen, auf diejenigen, die es nicht gut geht. Nicht nur die Sieger anschauen, sondern auch immer schauen, dass es Leute gibt, die müssen wir mitnehmen, die wollen wir mitnehmen. Die haben vielleicht nicht den Gedanken, die wissen vielleicht nicht, wie wichtig das ist, auch zum Beispiel Demokratie, wie wichtig ist uns das, wie wichtig sind uns diese Werte, geht es nur darum, Ellbogen zu haben, ich muss da jetzt noch durch, oder schauen wir auf die anderen. Und mein Ziel ist in meinem kabarettistischen Leben genau so eine christliche Botschaft oder ein Wertesystem eben zu vermitteln bei den Auftritten, zu sagen, jetzt nicht weiter zu schüren und noch mehr zu spalten, weil wir können mit unseren Worten schon wahnsinnig viel spalten, sondern zu sagen, hey, schau mal auf das Gute und schau mal, wenn wir uns da ausrichten, wenn wir das miteinander machen, die Gemeinschaft, dann leben wir diese Demokratie auch, weil Demokratie ist vielstimmig und Demokratie heißt, wir fragen alle erstmal und dann gibt's ein Ergebnis. So, und das meine ich.
Wolfgang, du hast einen Namen gerade gesagt. Wir reden darüber, dass du viel Politiker machst. Hast du mal darüber nachgedacht, seinerzeit damals den Benedikt zu parodieren? Oder hattest du sogar?
Selbstverständlich gab es das mal, diese Situation, allerdings nur für den Bayerischen Rundfunk. Da hatte ich das mal ganz kurz für unsere Redaktion, für ein internes Meeting hatte man eine Filmaufnahme gemacht. Die ist auch noch da. Und natürlich habe ich früher auch den Vorgänger noch interpretiert. Ja, aber das war ja der zweite, man hört sofort, gell? Und man hat immer dann so diese Massenkundgebungen, ja, auf die über 100-mal Hall war, gell? Liebe, Gemeinde.
So war das ja. Frohe und gesegnete.
Genau, Ostern.
Aber gab's welche, wo du gesagt hast, die probiere ich mal und die du nicht weitergeführt hast? Also es ist weil ich meine, du bist ja jetzt schon die ganzen CSUler und der Hupsi und so, die sind ja alle sehr beliebt. Aber gab es auch mal welche, wo du gesagt hast, na, die haben nicht so gut funktioniert oder die mag ich nicht?
Ja, zum Beispiel Innenminister Herrmann habe ich lange Zeit als Kandidaten im Kopf gehabt, weil ich mir natürlich immer, wenn so Zeiten, wenn dann mehrere dann Ministerpräsident werden könnten, nach dem Seehofer gab es dann mal so eine Frage, wer wird jetzt sein Nachfolger? Und dann gab es eine Zeit, wo ich natürlich auch als Innenminister Herrmann die ein oder andere Rede gehalten habe. Aber das ist schon lange her. Im Weihnachtsprogramm kommt er noch vor, da macht er Sicherheitshinweise. Und ja, das verfolge ich jetzt nicht so stark, aber wenn ja mal zum Beispiel, man weiß ja nie, was mal passiert, ja. Ich glaube aber eher, also ich bin gespannt, wer der nächste bayerische Ministerpräsident wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es Markus Söder noch eine Zeit lang macht.
Was machst du, wenn es eine Frau wird?
Dann müssen wir erst schauen, wer es wird. Also warum nicht auch Frauen parodieren? Also
wie lange
das haben die Frauen auch verdient. Das
also natürlich. Aber wie lange brauchst du eigentlich, bis du eine Rolle, weil das wirkt ja so federleicht bei dir, du wechselst da. Wie lange braucht es, bis du jetzt einen, den du sagst, den mache ich, so gut drauf hast, dass du sagst, das gehe ich raus? Das
manchmal überfällt mich so eine Rolle. Ich hatte vor einiger Zeit, ich biete das immer da, eben meiner Querredaktion eben an. Das sind einfach diejenigen, die am meisten experimentierfreudig sind. Und wie jetzt vor kurzem eben das Infantino, wo du einfach sagst, ja, kannst du den Klopp? Dann sage ich, nee, den Klopp kann ich nicht. Das ist auch physisch ein bisschen schwierig, aber es ist einfach so, der hat eben diese Wahnsinns-Zahnreihe, die müssten wir erst herstellen. Und dann war die nächste Frage, kannst du den Infantino? Ich sage, Infantino, ja klar, das ist ja gar keine, natürlich, da ging das halt ganz schnell. Ob der jetzt dann fernsehmäßig wirkt, das wird man sehen, da muss man noch ein bisschen probieren dran. Aber dann Robert Habeck beispielsweise. Ich habe auf einmal diesen Eindruck gehabt, dass ich dem zugehört habe, dass ich irgendwie denke, also jetzt muss ich da mal was dazu sagen, weil es muss, und dann eben versuchen zu erklären. Und das fand die Redaktion so lustig, als ich dann gesagt habe, da schreibt man was dazu. Also da kommt oft der Text von denen und dann, weil die ja dann auch immer wissen, was sind die Themen der Woche, und da sind wahnsinnig tolle Autoren da. Und es macht eine große Freude, das auch dann zu spielen, auch mit meinem lieben Christoph Süß, der als Moderator der Sendung ja einfach eine Bank ist. Das ist ja Wahnsinn. Der hat ja mega Stress auch immer, diese Sendung zu produzieren und sowas alles. Und der ist so, also so ein professioneller, so ein toller Kollege.
Das ja, dann müssen wir den mal einladen.
Ja, ich weiß nicht.
Der und ist grüßen, wir grüßen dich.
Ja, genau. Grüßt auf jeden Fall, genau.
Grüßen du mal. Aber es gibt da noch welche, wie du sagst, gerade Klopp, es gibt da noch welche, wo du dann mal sagst, nee, mache ich nicht. Macht keinen Sinn, den kriege ich nicht gut hin.
Das gibt schon, da fällt mir jetzt aber momentan niemand ein. Also Füracker zum Beispiel, Albert Füracker, könnte mal sein, dass der vielleicht mal mehr werden würde, oft waren schon Finanzminister, plötzlich Ministerpräsidenten oder eben noch in einer prominenteren Situation. Alexander Dobrindt könnte noch was sein, was man da vielleicht
also geht der schon?
Ich immer
geht der
wieder. Schon? Nee, das ist okay. Noch nicht. Das ist okay. Einfach, weißt du, dann ist noch, also ich beobachte das, denke mal, ja, physisch kann ich das gut schaffen, weil das kann man mit der Frisur kann man das gut machen. Auch diese Brille, das ist ziemlich markant. Beim Söder war es auch so, als der Söder den Bart hatte und ich auch den Bart. Ich habe mich am Anfang fürchterlich aufgeregt, wieso brauchtest du den Bart? Aber dann war ich es eigentlich erst. Also als der den gleichen, als wir beide denselben Bart von der Maske, also er hat ja immer und ich habe ihn dann von der Maske, dann war es einfach erschreckend. Die Leute sind erschrocken, wenn ich beim BR über Ding laufe, da läuft der Söder.
Ihr seid auch gleich größer ungefähr von der Statur?
Er ist größer als ich natürlich. Ja, das muss man
Entschuldigung. Wissen.
Ja, dafür werde ich bezahlt, dass ich das sage. Nein, ich war das wirklich größer als es.
Wolfgang, wenn ich lange in den USA bin, ich war mal längere Zeit dort, da redest du den ganzen Tag Englisch, dann träume ich nachts in Englisch. Träumst du mal als deine Ministerpräsidentin?
Ja,
hörst du den Sachen. Söder nachts im Schlaf?
Jetzt bin ich gespannt, was die erleben bei dir.
Nee, also es ist bei mir schon so, dass ich öfter mal, ich weiß noch ganz am Anfang, habe ich oft von ganz vielen Promis geträumt irgendwie und die habe ich im Laufe des Lebens alle irgendwann mal kennengelernt. Das war also schon sehr spannend. Die hat man dann an so und der klar überlegt man dann auch, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß noch, einmal war der Stoiber von mir und der sagt, ja, ich bin jetzt hier bei Ihnen, ich bin ja gestern zurückgetreten und so, das sind schon Sachen, die einen sehr beschäftigen, auch diese Aiwanger-Affäre. Ich war damals kurz davor, ein neues Programm zu entwickeln und dann kam diese Affäre, dass ich dachte, Wahnsinn, wenn der jetzt rausfällt als Figur, weil der halt einfach in meinem Programm sehr lustig ist. Das ist halt wirklich eine Farbe, ein freier, es gibt ja auch wahnsinnig, wie soll ich sagen, Politiker, die eben jetzt nicht so farbig sind oder wo das einfach ewig dauert, das herauszuarbeiten. Am Anfang galt der Seehofer als so einer. Er hat gesagt, jetzt ist er völlig langweilig. Und dann, jeder weiß ganz genau, allein das reicht aus. dieses Laden, und sagst du, der ist schon da. Und ich habe den Seehofer sehr gemocht, weil er, oder mag ihn immer noch, weil diese Verschmitztheit, diese, du weißt genau, er ist überlegen, aber er hat es nicht mit Aggression und mit Dings weggepusht, sondern er hat es mit Weglachen oder mit, so, dann erzählen Sie mal, wie geht's Bayern? Hat man oft, habe ich den getroffen, den Seehofer, und dann hat er gesagt, so, Herr Seehofer, wie geht's Bayern? Dann war das immer so sein Ding. Und dann hast du halt irgendwas erzählt, was du gesagt hast. So, ich weiß nicht, einmal habe ich dann über die EU oder über die Europawahl gesagt, also wissen Sie, diese ganzen Kandidaten, die ihr da habt von der CSU, die tauchen da kurz vor der Europawahl auf und dann meinen die, sie werden wieder gewählt. So, aha, interessant. Ja, dann werde ich Ihnen jetzt mal eine professionelle Warnanalyse abgeben. Das war auch sehr, sehr schön. Ich habe halt einfach so, weißt du, so bauernschlau einfach irgendwas gesagt und davor habe ich hinblasen und gesagt, und jetzt sollen Sie schuld sein dafür. Ja, interessant. Also möchte ich Ihnen mal eine professionelle Warnanalyse. Das ist ja auch eine Art von Ohrfeige, aber sehr nett irgendwie. Da konnte das einfach. Das war also so auf eine nette Art und Weise.
Unglaublich.
Ja.
Es war extrem geschmeidig, Wolfgang.
Ganz meinerseits. So ein Gespräch mit zwei Top-Journalisten hatte ich schon lange nicht mehr, die auf mich losgehen.
Vor allem, was mich sehr freut, ist auch wirklich dieser tiefsinnige Teil in unserem Gespräch, dass wir nicht nur oben an den Ministerpräsidenten rumgekratzt haben, sondern auch, dass du uns ein bisschen hast reinschauen lassen, in was dich bewegt in einer Zeit, die ja nicht immer einfach ist. Und gerade Menschen wie du sind, glaube ich, in diesen Tagen auch wichtig. Also so, ich frage mich immer, ja, Fußball, mache ich irgendwas Wichtiges? Dann denke ich mir irgendwann, ja, ich mache was Wichtiges, weil es die Menschen, es gibt ihnen mal was anderes als diese, sorry, wenn ich das mal so sage, scheiß Nachrichten, die es von morgens bis abends gibt, sondern es gibt ihnen mal die Gelegenheit zu schimpfen über einen Journalisten, der was falsch sieht, oder über Uli Hoeneß, wenn wir da was sagen, oder über den oder über den. Es hilft, glaube ich, vielen Leuten, und genauso hilft es, glaube ich, auch, was du machst.
Despektierlich würde man sagen, Brot und Spiele, aber es ist einfach wertvoll, weil wir uns auch mal mit was anderem beschäftigen sollen, als immer nur Sorgen machen. Und ich glaube, von den Sorgen, die wir uns machen politisch, profitieren vor allem die politischen Ränder, und das macht die stark, weil die da Honig saugen, weil die davon profitieren. Je ängstlicher wir sind, desto mehr profitieren die Radikalen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir wieder mehr Hoffnung verbreiten. Und deswegen finde ich es manchmal schade, dass Kollegen von mir immer nur auf Missstände schauen und nicht auch mal auf das Gute. Wir sollten auch uns angewöhnen, beides eben zu sehen. Nicht nur immer das Schlechte, sondern auch die Dinge, die sich entwickeln, um mehr Hoffnung zu verbreiten. Und ich weiß, dass ihr dazugehört. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne zu euch gekommen und freue mich da mal. Danke für die Einladung
nochmal. Sehr, sehr, sehr gerne. Schön. Wir danken dir. Und das war ein tolles Schlusswort. Die Hoffnung nicht verlieren.
Ja.
Und das tun wir ganz sicher, wenn wir dich und deine Ministerpräsidenten sehen.
Den Humor nicht verlieren. Das ist, glaube ich, in diesen Tagen.
Genau, so ist es.
Dankeschön.
Danke auch. Alles Gute.
Bleibt's geschmeidig.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalli.